geht halt um diesen Knopf, den der amerikanische Präsident angeblich hat, auf den er draufdrücken kann und dann gehen die Atombomben los und dann geht's. Hast du das gehört?
Ja. Böllern die immer noch?
Frohes neues Jahr, Philipp. Und allen Menschen da draußen. Euch dreien.
Dir auch, Julian. Und auch den anderen.
Jedes gute neue Jahr startet mit guten neuen Vorsätzen. Und dein guter neuer Vorsatz war, endlich Life of Pi zu schauen, nachdem ich ihn dir geschenkt habe zu Weihnachten. Und hast du Life of Pi geschaut, Philipp?
Ja, schon letztes Jahr.
Ah. Alle guten Jahre enden mit einer guten Sache, die man die Jahre davor nicht gemacht hat. Seine guten Vorsätze vom letzten Jahr noch in eine Tat umzuwandeln. Hast du Life of Pi letztes Jahr schon geschaut, Philipp?
Ja, habe ich gemacht. Das habe ich nämlich zu Weihnachten geschenkt bekommen von dir. Ja. Schiffbruch mit Tiger, wie er im Deutschen heißt. Habe ich zusammen mit meiner Familie geguckt. Ja, das ist ja auch schon die Story, habe ich ja damals schon gesagt. Im Prinzip geht es darum. Nein. Der Film war gut.
Wow, Überraschung.
Der Film hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ah ja.
Ja. War auch, also, ach, er war auch spannend. Und es gab viele schöne Bilder. Es gab auch ein paar furchtbar schlimme Bilder, die mir gar nicht gefallen haben. Aber okay, es gab viele schöne Bilder. Wollen wir die Story erzählen? Soll ich die Story erzählen?
Ja, du kannst die Story gerne erzählen.
Also es geht um das Leben von Pi und er erleidet Schiffbruch mit einem Tiger. Ja, also okay. Pi ist halt der Sohn von einem Zoobesitzer in Indien und dann geht irgendwann der Zoo pleite und deswegen wollen sie ihre Tiere alle in Amerika verkaufen und verschiffen die dann und sich selbst auch mit, weil sie aus Indien wegziehen. Und bei einem Sturm, kann man das erzählen? Oder ist es schon zu viel gespoilert? Also es gibt dann einen Sturm, ich glaube, das erfährt man auch schon im Trailer, und da gehen dann viele von Bord und auch die Tiere und das Boot, vielleicht sinkt es, vielleicht nicht, ich will nicht zu viel verraten. Jedenfalls endet Pi am Ende auf einem Rettungsboot zusammen mit einer Hyäne, einem Orang-Utan, einem Zebra und einem Tiger. Und nach einer kurzen Zeit sind nur noch er und der Tiger übrig und die müssen dann irgendwie zusammen klarkommen auf diesem Boot. Und er erlebt dann ein paar Abenteuer und ja, das war interessant.
Okay, wer ihn noch nicht geguckt hat, guckt ihn jetzt.
Das war die spoilerfreie Zone. Fast spoilerfreie Zone.
Weißt du eigentlich, was das für ein Tier ist, unser Spoiler Alert oder sonst jemand?
Was ist das?
Ja, genau. Ja, wer es errät, wir lösen es nächste Woche auf, würde ich sagen. Oder in der nächsten Folge, weiß, ob das nächste Woche ist. Und wer es errät, kriegt, weiß ich auch noch nicht. Kriegt halt was. Kriegt Merchandise.
Okay.
Darf sich was aussuchen aus unserem Merchandise-Shop?
Okay, also ich habe ja damals, als ich den Trailer geguckt habe, habe ich gesagt, ja, es sieht irgendwie total langweilig aus, weil man ja schon weiß, wie es ausgeht. Also er leidet irgendwie diesen Schiffbruch und ist dann auf diesem Boot zusammen mit dem Tiger und dann müssen sie klarkommen und das ist natürlich am Anfang ganz schwer und irgendwann werden sie Freunde und dann, aber es ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das dann gedacht habe. Natürlich nicht, weil es ja ein Tiger ist und weil der ihn ja irgendwie schon essen will, erstmal. Eigentlich. Und das war eigentlich ziemlich spannend und ziemlich cool und irgendwie auch witzig. Und ich fand es auch total interessant, was er da dann alles gemacht hat, weil er sich dann so ein aus den ganzen Dingen, Paddeln, Netzen, Schwimmkörpern und so weiter, die es auf dem Boot gibt, die er da findet, baut er sich halt ja so ein, wie soll man das sagen, so ein Atoll oder sowas was er dann an das Boot anhängt und sich selbst setzt er auf das Atoll und schwimmt, lässt sich dann hinter dem Boot immer herziehen, damit er nicht mit dem Tiger auf dem Boot ist und sowas. Und
ja,
das fand ich cool.
Und dann trainiert er den Tiger so cool mit der
Pfeife. Ja, er versucht den Tiger zu trainieren auf so eine Trillerpfeife und es funktioniert ja überhaupt nicht. Und irgendwann, ja doch, also am Anfang funktioniert das doch nicht. Er meint doch dann, er liest dann dieses Buch und dann, oder dann denkt er sich so irgend so Regeln aus, wie man Tiger trainieren kann. Und dann dreht er das Boot in den Sturm und also in die Wellen oder sowas. Und immer wenn die Welle kommt und der Tiger dann Angst bekommt, bläst er eine Trillerpfeife und dann glaubt er, dass er den Tiger konditionieren kann auf diese Trillerpfeife. Dass wenn er später in die Pfeife pustet, dass der Tiger dann wieder Angst bekommt, aber
also nicht Angst,
funktioniert ja nicht.
Ihm wird schlecht, glaube ich, sobald er in die
Welle tritt. Ja, genau, dass ihm schlecht wird, ja. Aber es funktioniert ja nicht. Der Tiger pinkelt ihn einfach nur an. Ja, und solche Sachen und wie er dann versucht, sich zu ernähren und den Tiger mit zu ernähren und sowas. Das war schon ziemlich cool.
Ich finde es interessant, dass es dich überrascht hat, weil ich dich ja damals versucht und wollte zu überreden, diesen Film dir unbedingt im Kino anzugucken, weil ich den so super fand. Und auch schon davor, weil ich den Trailer so super fand und ich überhaupt nicht verstehen konnte, warum du diesen Film so verachtet hast, auf Grundlage des Trailers und dir dann Pitch Perfect angeguckt hast im Kino und dafür bereit warst, Geld auszugeben. Aber für so einen Film, der auf einem Bestseller basiert, ja, egal. Würdest du denn jetzt zu deinem Vergangenheits-Ich zurückgehen und ihm eine Ohrfeige verpassen?
Zwei Ohrfeigen, glaube ich.
Sehr schön. So eine mit der flachen Hand,
ja.
Und dann gerade mit der Rückhand wieder zurück.
Genau, das würde ich machen.
Schön.
Und auch diese magische Insel gegen Ende, was heißt magisch? Diese fleischfressende Insel, die irgendwie so surreal war. Das waren auch coole Szenen.
Was ich ja unglaublich toll fand, zwei Sachen, die ich richtig cool fand, ist dir das aufgefallen, dass er die Bildschirmverhältnisse sich an der einen Stelle ändern?
Ja.
Jetzt ist mir auch aufgefallen. Wie fandst du das?
Fand ich doof. Fandst du toll?
Okay. Ich fand es irgendwie cool, weil ich irgendwie das mochte, dass er das genutzt hat als Trick, so ein bisschen, weiß nicht, man hat es, also ich habe es davor noch nie gesehen,
das ist doch nur in,
und ich fand es dann irgendwie cool.
In der einen Szene mit dem Wal.
Ach so, nee, bei dem, wo die fliegenden Fische kommen, ist das doch, bei dem Wal ist es mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Wo die fliegenden Fische kommen, die alle auf ihn drauf fliegen. Bei der Stelle ist das irgendwo.
Okay, da ist es mir nicht so aufgefallen. Nee, da ist es mir nicht aufgefallen. Mir ist an einer anderen Stelle aufgefallen, da kommt doch dieser Wal.
Der über ihn drüber springt?
Der über ihn drüber springt. Oder nein, ich glaube, es ist sogar einfach nur irgendwie so bei so einer Collage, die zwischendrin kommt. Bin mir nicht ganz sicher. Da sieht man, glaube ich, einen Wal, der unter dem Boot durchschwimmt oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo genau. Auf jeden Fall sieht man da das Boot von oben und irgendwie ein großes Tier. Entweder ist es die Stelle, wo der Wal drüber springt oder unten durchschwimmt.
Ach so, ja.
Und da ist das Bild plötzlich 4:3 für ein paar Sekunden. Und irgendwie ist die Bildqualität in der Sequenz auch gefühlt schlechter. Und das fand ich dann komisch, weil das dann irgendwie, das war so ein bisschen so, irgendwie, sie hatten dieses Material, aber haben das nicht richtig gefilmt, was ich nicht gecheckt habe, warum. Und das hat mich dann irgendwie, das hat mich irritiert, das fand ich nicht gut. Was bei den fliegenden Fischen ist mir nicht aufgefallen. Ist es da auch 4:3 oder ist es da breiter? Oder?
Da ist auch 4:3. Und bei den, das ist witzig, echt? Bei den fliegenden Fischen, dann ist es nämlich echt lustig, weil das andere ist mir nicht aufgefallen. Das andere ist, mir ist nicht aufgefallen, dass die Bildqualität schlechter ist, aber ich habe ihn auch nur im Kino gesehen. Diese andere Stelle ist das Cover vom Buch. Das sieht so ähnlich aus, das Cover vom Buch. Da sieht man auch das Boot von oben. Und ich finde diese Szene eigentlich voll schön, wo man sieht das Boot von oben und links von ihm ist so ein Wal. Und das Cover vom Buch ist so ähnlich eigentlich.
Okay. Meinst du, dass er deswegen das Format gewechselt hat, weil es das Cover vom Buch ist?
Könnte ich mir vorstellen, würde dort Sinn ergeben. Und bei den fliegenden Fischen war es auch nicht schlecht, weil diese fliegenden Fische auf ihn so drauf fliegen. Und durch dieses 4:3 Format hat ich, also mir ist es halt im Kino aufgefallen. Ich war mit Hannah, glaube ich, im Kino und Hannah ist es auch nicht aufgefallen an der Stelle. Ich glaube, den wenigsten Leuten fällt es, dir ist es offensichtlich auch nicht aufgefallen. Und es passiert kurz davor und ich habe mich dann gewundert und dann ist es mir halt aufgefallen. Und ich glaube, er macht das halt, damit das so krasser wirkt, wie diese ganzen fliegenden Fische halt auf die Kamera draufprallen. Weil du sozusagen, dadurch, dass du das 4:3 Format hast, hast du ein bisschen beengteres Format.
Ja, ist das Sichtfeld verengt. Ja.
Genau. Und dann wirkt es halt krasser mit den ganzen fliegenden Fischen und du bist so ein bisschen eingeschränkt, so wie er halt auch eingeschränkt ist. Und ich fand es irgendwie cool, dass er das gemacht hat, weil, weiß nicht, dass Leute irgendwie schwarz-weiß benutzen oder bei Matrix grün gefärbt, Grünstich oder sonst irgendwas. Sowas hat man schon öfters gesehen, aber das mit dem Wechsel des Formats hatte ich davor, gab bestimmt schon Mords viele bekannte Leute, die es gemacht haben. Mir ist es noch nie aufgefallen oder ich habe es auch noch nie gesehen davor. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Ja, die Szenen mit den fliegenden Fischen fand ich auch toll. Die sahen gut aus.
Ja, die waren cool, fand ich auch. Hast ganz kurz als Side-Note, hast du dieses Kino gesehen in Indien, glaube ich, wo sie den Film gezeigt haben in einem Schwimmbad?
Nee.
Voll geil, haben sie so ein riesen Schwimmbad gehabt, Leinwand, und dann hast du halt in Booten geguckt.
Cool.
Was fandst du denn die schönste Szene?
Also was mir von den Bildern her jetzt hängen geblieben ist die eine Stelle, ich weiß nicht, ist es irgendwie, ob es ein Morgen ist oder sowas, auf jeden Fall ist das Wasser halt spiegelglatt und das Wasser ist halt wie ein Spiegel und die Farbtöne sind alle so orange, rot und so weiter und das sah einfach wahnsinnig aus.
Ja, die finde ich auch gut. Ich mochte auch den Gegenpart zu der Szene, das ist die Nacht, wo es dann so aussieht, als würde das Boot einfach nur mitten in den Sternen sein. Ja. Weil es auch so spiegelglatt ist und dann
sieht man die. Das ist auch gut. Stimmt.
Die Sterne in dem Ding.
Auch mit den Quallen, oder? Die leuchten?
Ja.
Sind das Quallen? Ja.
Das wo er so in das Wasser reinguckt.
Ja.
Dann, ne?
Ja.
Und da ist doch dann auch die Stelle, wo der Wal, glaube ich, übers Boot springt. Bin oder kommt er da nicht von unten hoch?
Ja, es kann sein, dass
er
kurz danach kommt.
Was ich also bemerkenswert fand, weil ich den Trailer ja geschaut habe, und im Trailer springt der Tiger ja an einer Stelle so auf ihn drauf und man erschreckt sich so, wenn man schreckhaft ist.
Ja.
Als er die Plane wegmacht.
Ja.
Und dann habe ich das im Trailer schon gesehen und ich fand es dann zwar voll gut im Trailer und dann habe ich aber halt so gedacht, ja schade, jetzt weiß man ja schon, wann das kommt. Und dann fand ich das so, ich weiß nicht, ob du den Trailer jetzt kurz davor nochmal geguckt hast, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Aber das Geile ist, im Film kommt es halt an einer komplett anderen Stelle. Also das heißt komplett anders, er ist auch auf dem Boot und irgendwie ist es auch mit der Plan, aber es ist halt, man hat im Trailer schon das Gefühl, man wüsste jetzt schon, wie es geschnitten ist und man erschreckt sich nicht. Und es kommt dann im Film, glaube ich, ein bisschen weiter vorne an einer anderen Stelle, als man eben nicht so damit rechnet. Und dann habe ich mich halt wieder erschreckt, das fand ich ziemlich cool gemacht.
Das ist doch, als er dann auf die Hyäne springt, oder?
Ja, ich glaube auch. Und im Trailer ist es, glaube ich, als er sich irgendwie in einem Boot umschaut oder so.
Okay. Die Szene mit den Abertausend Erdmännchen, die fand ich auch irgendwie ziemlich gut. Die sah so unwirklich aus. Als er auf diese Insel kommt, diese schwimmende Insel, und da diese Erdmännchen sind. Hast du das noch im Kopf?
Ja, ja.
Das sah irgendwie total verrückt aus. Das stimmt. Weil man noch nie so viele Erdmännchen auf einem Fleck gesehen hat.
Ja, das war witzig.
Und Erdmännchen irgendwie witzige Tiere sind und dann so viele Erdmännchen. Ja. Aber weiß nicht. Beste Szene. Hast du eine?
Ja, nachdem du es gesagt hast, hätte ich, glaube ich, auch wieder diese mit dem, wo er morgens an dem Boot steht. Also vom Visuellen her halt. Was ich finde, was man aber nicht vernachlässigen darf, ist auch die Szenen ganz am Anfang im Zirkus, weil die, Zirkus sage ich, im Zoo, weil die eigentlich auch ziemlich gewaltig sind und man vergisst, ich fand den Zoo eigentlich voll schön, aber man vergisst es dann so manchmal im Rückblick auf die anderen Szenen. Am Schluss. Oder halt später die ganzen anderen Bildgewalt. Ich finde, also für mich sind schon diese beiden, die wir haben eigentlich schon alle erwähnt, die ich eigentlich gut finde, richtig gut finde. Vom Aussehen her. Ich finde, die Insel ist auch eigentlich ziemlich gut gemacht.
Die Schwimmende.
Ja, und ich mochte tatsächlich diese Szene von oben. Aber wenn du jetzt wieder sagst, dass da so schlechte Bildqualität war,
Also
kann
ich
schon
hatte
sein.
das Gefühl, aber manchmal weiß ich auch nicht, ob das dann irgendwie am Fernseher liegt. Also manchmal sieht auf unserem Fernseher sehen Sachen manchmal komisch aus. Also
Ja.
zum Beispiel deutsche Fernsehserien, die dann irgendwie in HD auf ARD oder ZDF laufen, die sehen komisch aus, weil die halt irgendwie so gestochen scharf sind auf dem Fernseher, dass sie irgendwie, weiß auch nicht, die sehen ganz, ganz billig und kacke aus. Vielleicht sehen die auch billig und kacke, aber vielleicht, also so ein bisschen wie dieses High Frame Rate kritisiert wurde, dass da dann irgendwie die Beleuchtung komisch war. So fand, also
Doppelt,
ich finde, das
ja.
sieht manchmal irgendwie komisch aus. Da sind auch so ein paar Szenen bei Life of Pi, die richtig komisch aussahen. Ich weiß nicht, wie das im Kino war. Und zwar sind das die Szenen, wo er diesen Autor trifft. Also diese Rahmenhandlung im Prinzip mit dem Autor, der bei ihm ist, der irgendwie auf der Suche nach einer Geschichte ist. Und die sehen irgendwie total furchtbar aus, fand ich. Also weil die, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich extra so, dass man da halt die Farben und so weiter alles nicht so angepasst hat. Aber ich fand, die sahen so billig aus, dass sie halt überhaupt nicht zum Rest des Films gepasst haben. Und
Okay,
auf,
das,
ich
ja.
weiß nicht, vielleicht war das im Kino nicht, aber auf unserem Fernseher war das so. Der betont irgendwie das dann manchmal komisch, wenn. Ich verstehe das auch nicht.
Nee, das war überhaupt nicht so.
Also die hatten so ein ganz hohes Rauschen und
Nee.
irgendwie die Farben waren seltsam. Vielleicht lag es auch an der DVD, keine Ahnung.
Auch mein Geschenk schlecht. Nee, ich weiß nicht, aber das.
Nein, also die Szenen sind mir irgendwie halt so, die, weiß nicht, die fand ich dann so ein bisschen. Gerade weil die am Anfang des Films sind, hatte ich dann so ein unangenehmes Gefühl am Anfang und habe mega lang gebraucht, um in den Film reinzukommen. Weil ich ja sowieso schon diese Vorbehalte hatte und dann waren diese Szenen auch noch so, dass die so richtig schlecht aussahen teilweise. Aber es waren immer nur die Szenen mit dem Autor, die sahen irgendwie schlecht aus. Und alle anderen Szenen, wo er von seiner Lebensgeschichte erzählt und sowas, die sahen richtig gut aus. Und das irgendwie hatte ich da richtig Schwierigkeiten, da reinzukommen. Und dann kam zum Glück irgendwie so ein Mittelteil, kam mir keine Szenen mehr mit dem Autor und dann habe ich das verdrängt und vergessen. Und dann kamen die am Ende wieder und dann sah das Bild wieder komisch aus und ja. Naja. Also ich weiß nicht, woran das lag, aber irgendwie mochte ich die Szenen einfach vom Visuellen nicht. Wie unser Fernseher sie darstellt. Ich will das jetzt nicht irgendwie. Es kann auch sein, weil, wie gesagt, manche Fernsehsendungen da auch schon immer so ein bisschen komisch aussahen. Verstehst du, was ich meine,
Ja,
ne?
ich
Fühlt sich
verstehe,
so
was du
an.
meinst, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Szenen schlecht aussahen. Von daher glaube ich, dass das an eurem Fernseher lag. Aber wir können, willst du es nochmal sagen?
Was? Ich
Dass
habe
ich
so oft gesagt,
das.
dass es am Fernseher lag.
Wenn man fast, als hätte ich geredet. Nein, das ist komplett in Ordnung. Ich fand es interessant. Wollen wir noch ein paar Sachen von der Handlung reden?
Ja?
Oder eine Sache will ich noch kurz sagen zu diesen bildgewaltigen Bildern. Ich habe das Buch dieses Jahr gelesen. Letztes Jahr, sage ich. Dieses Jahr noch nicht. Letztes Jahr. Das war eins von den Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe.
Ja.
Und da war es wieder so wie bei Into the Wild, hatte ich so das Gefühl, dass es nicht so schlecht war, dass ich den Film zuerst gesehen habe, weil ich dann halt immer diese krassen, guten Bilder im Kopf hatte und nicht. Also, das zum Beispiel am Morgen oder solche Sachen, das hätte man eigentlich mir jetzt nicht so vorstellen können, in der Gewaltigkeit, wie das dann aussieht. Weil ich jetzt auch noch nie irgendwie so über hohe See gefahren bin, alleine in einem Boot.
Ja.
Dass ich mir das dann, glaube ich, irgendwie so nicht so cool hätte vorstellen können, wie das dann alles aussah. Zur Handlung. Hast du direkt irgendwelche Anmerkungen? Sonst hätte ich nämlich zwei Fragen an dich.
Und eine deiner Fragen ist, was ich glaube, was wirklich passiert ist.
Ach so, das können wir. Nee, das wäre meine dritte Frage. Meine erste Frage dreht sich um dieses Mädchen, mit dem er ganz am Anfang zu tun hat.
Ja.
Ganz am Anfang, als er noch in Indien ist, hat er doch irgendwie so eine kleine Freundin.
Ja, seine erste Freundin, die er so toll findet halt.
Genau, und die tanzt doch und dann hat die, gibt ihm, glaube ich, so eine Blume. Ne? Die gibt ihm irgendwie so eine Blume oder die hat so eine Blume in der Hand.
Ja.
Erinnerst du dich daran? Und später ist er auf dieser Insel, die fleischfressende Insel, und dann gibt es diese Stelle, wo er halt entdeckt, dass diese Insel fleischfressend ist, und zwar öffnet sich so eine Blume und in der Blume liegt ein Zahn drin. Und das war eine der wenigen Aufnahmen, die ich persönlich im Kino ein bisschen nicht so gut gemacht fand, weil ich habe nicht erkannt, dass es ein Zahn ist. Überhaupt nicht. Ich habe dann im ersten Moment auch nicht verstanden, warum er plötzlich so ein Problem hat und so Angst hat vor der Insel und so. Also man hat dann später gemerkt, dass die Erdmännchen tot sind und so und wegrennen. Aber da habe ich es dann irgendwie nicht so ganz verstanden. Und habe diesen Zahn nicht erkannt und habe gedacht, das wäre die gleiche Blume wie das Mädchen am Anfang, weil die auch noch irgendwas dazu sagt und dass das irgendwie so eine Verbindung zwischen den beiden herstellt. Meine Frage wäre gewesen, was du dir gedacht hast, als du diese Blume gesehen hast. Ich habe irgendwie schon zu viel geredet, bevor ich die Fragen gestellt
habe. Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, dass das Mädchen auch diese Blume hatte, deswegen hatte ich da keine Verbindung.
Ah, guck, ich hab in meinen Artikel geschrieben über Life of Pi auf Kipfall.
Ja.
Und da habe ich reingeschrieben, dass ich mich eben gewundert habe, also dass ich diese Blume dort gesehen habe und dass ich dann eben an dieses Mädchen denken musste, weil dort sagt irgendeiner, dass es eine Lotusblume in einem Wald gibt. Und dann fragt Pi, warum diese Lotusblume da ist. Und dann ist irgendwie die Stelle vorbei. Und dann habe ich halt gedacht, dass das diese Lotusblume in diesem Wald ist.
Könnte ja schon sein.
Ich fände es irgendwie nur interessant, dachte, vielleicht wird dir da sowas auch aufgefallen.
Nee, tut mir leid, ist mir nicht aufgefallen. Was ist deine nächste Frage?
Wie ging es dir damit, dass der Film dann am Schluss plötzlich nochmal so eine ganz andere Wendung nimmt, als das, was du gedacht hast, dass es nämlich eben nicht wirklich nur um dieses Seebruch, wie sagt man Seebruch? Ein Schiffsbruch auf hoher See, genau, geht. Mit Tiger.
Wie meinst du dieses,
diese ganze Gottesgeschichte im Prinzip, die dann plötzlich hinten dran steckt?
Ach so. Das fand ich gut. Weil dann war ja mehr als nur dem Tiger.
Und was glaubst du, was wirklich passiert? Was ist die wirkliche Handlung von dem Film? Buch, Geschichte, Story? Weil am Schluss wird doch gegenübergestellt, ob der jetzt wirklich das alles so erlebt hat, wie er es erlebt hat, oder ob das alles nur Symbole dafür sind, dass er eigentlich ganz, ganz viele schreckliche Sachen miterleben musste und er selber der Tiger ist.
Der auch die schrecklichen Dinge getan hat.
Ja.
Ich denke, er hat sich das alles nur ausgedacht.
Echt?
Glaubst du nicht?
Ich weiß nicht.
Er hat es so detailliert und eindrucksvoll dann beschrieben und aufwühlend beschrieben. Also diese alternative Geschichte, fand ich. Das war mit so vielen Details.
Okay. Was ich mir überlegt habe, ist, das ist beim Buch auch irgendwie interessanter, weil man kriegt ja die Geschichte im Prinzip aus der Hand des Autors, ja? Also im Buch ist es noch ein bisschen verstärkt so, weil da gibt es am Anfang noch ein bisschen mehr Rahmenhandlung, aber mir ist das Beispiel beim Film schon so überlegt. Also der Autor geht ja im Prinzip zu Pi und dann erzählt er danach, was Pi ihm erzählt hat. Ja.
Der.
Und am Schluss ist ja so, dass der Autor fragt irgendwie Pi, ob es ein Happy End gibt in der ganzen Geschichte. Und dann sagt Pi irgendwie, das kannst du entscheiden. Und danach kriegt man sozusagen, und dann gibt es ja noch diesen Bericht von den, also er stellt ja dann eben diese beiden Geschichten gegenüber, und es gibt ja dann diesen Bericht von den beiden chinesischen Behördenstypen, die Pi auch interviewt haben und die sich auch entscheiden mussten, welche Geschichte wahr ist oder welche stimmt oder welche nicht stimmt.
Ja.
Und die haben sich ja dafür entschieden, dass die Geschichte, die Pi erzählt, stimmt. Mit den vom Tiger.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich mir überlegt, dass im Prinzip, dass der Autor sich in dem Moment entscheidet, also dass er ein Happy End haben will in der Geschichte und dass er eben, also es gibt ja diese zwei Überlegungen, was das mit dem Happy End hat, und die eine ist das, dass man danach dann sieht, dass er diese Familie hat und so weiter und dann, ja okay, es gibt ein Happy End, weil er hat diese Familie gekriegt, weil seine Frau dann reinkommt, und ich habe mir halt überlegt, dass man ab dem Punkt, wo sozusagen Pi sagt, ja, du kannst entscheiden, ob es ein Happy End gibt oder nicht, nur noch im Prinzip der Autor entscheidet, was passiert. Und der Autor entscheidet im Prinzip, dass die Behörden sich dafür, dass die richtige Geschichte die mit dem Tiger ist. Und auch der Autor erfindet dieses Happy End mit der Familie und so weiter. Verstehst du, was ich meine?
Mhm, okay.
Also, dass danach im Prinzip alles wirklich entschieden ist, was der Autor entschieden hat, Entscheidungen vom Autor waren und nicht mehr sozusagen.
Okay, im Film kann man das halt nicht ablesen.
Ergebnisse. Ich habe das nur aus dem Film abgelesen, Philipp. Das steht in meinem Blogartikel, den ich vor zwei Jahren geschrieben habe. Ja, ja.
Ich habe aber im Internet. Aber die sind da ja mitten im Gespräch, also ich weiß nicht.
Wie, die sind mitten im Gespräch?
Also dann mitten im Gespräch ist dann plötzlich der eine Teil noch das, was wirklich passiert ist, und der nächste Teil vom Gespräch ist dann
nicht mehr. Im Prinzip ist es.
Sondern es ist dann nur noch Fiktion und Erfindung, das.
Also es ist nicht so klar. Ja, weiß ich nicht. Aber ich weiß es nicht, mit Fiktion und so waren vielleicht falsche Begriffe. Aber im Prinzip ist es so, irgendwie live, er fragt ihn, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Und er sagt, du kannst selber entscheiden. Und danach schaut der Autor erst in diese Notizen. Und ich fand es im Film voll beeindruckungsvoll, dieser kurze Dialogfetzen mit, es gibt es ein Happy End oder nicht. Und dann sagt live, ob er entscheidet es selber. Und danach guckt er in diese Notizen von den Behörden, und dann steht da drin, dass die sich auch für so ein Happy End entschieden haben.
Mhm.
Okay. Und erst danach kommt dann die Familie, und ich fand es dann alles so ein bisschen, weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, dass es da so einen Cut gab, aber höchstwahrscheinlich war es nur meine Einbildung. Weil ich habe auch im Internet nichts dazu gefunden.
Okay.
Bevor ich den Blogartikel geschrieben habe. Aber es sieht so aus, als wäre das alles immer nur meine Einbildung gewesen. Sowohl das als auch das mit der Blume. Wer weiß.
Vielleicht hast du zu viel interpretiert. Ja. Vielleicht geht es am Ende doch nur um Tiger und Schiffbruch.
Okay.
Nee, aber man wünscht sich ja auf jeden Fall, dass die Geschichte wahr ist, die er erzählt. Das wünscht man sich ja auf jeden Fall. Eigentlich. Oder nicht?
Weiß ich nicht.
Dass er diese ganzen Dinge erlebt hat. Ja, ich meine, er hat schon viele schreckliche Dinge erlebt. Aber ich meine, trotzdem.
Ich fand es irgendwie einen krassen Bruch, als das kam mit diesen ganzen schrecklichen Dingen, die er erlebt hat. Also ich glaube, deswegen wünscht man sich das dann auch, dass das andere wahr ist, weil es so ein krasser Bruch ist.
Ja.
Und man so überhaupt nicht damit rechnet, irgendwie gefühlt. Dass es jetzt damit wirklich ausgeht. Ich finde, am Schluss ist eh alles so ein bisschen Bruch, auch als dann Richard weggeht, also der Tiger. Und so, es geht dann irgendwie alles so schnell. Tja, und dann.
Das Ende ist so schnell, das wollte ich auch gerade schon wieder sagen.
Er hätte auch ein Buch von mir sehen können.
Ja, sie kann Screentime mehr.
Ja, im Buch ist es ja eh, also das Buch ist im Prinzip genau wie der Film, also es ist eine 1:1 Adaption. Ja, fast. Ja? Ist unglaublich. Okay.
Hat er Autor des Buchs auch irgendwie mitgewirkt?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Nee, sieht nicht so aus.
Lee hat den ja gemacht.
Ja.
Gut. Dann, wann guckst du dir Kon-Tiki an?
Ich glaube nicht, dass ich den gucke.
Warum nicht?
Ach, jetzt habe ich schon Life of Pi geguckt. Das reicht doch jetzt mal mit dem Wasser und den Booten. Das muss ich doch jetzt sagen, dass ich den nicht gucke. Das ist dir doch klar. Dann kommen wir jetzt vom
Nein,
Leben.
Warte kurz.
Ich wollte eine Überleitung machen.
Ah, du kannst eine Überleitung gleich machen.
Jetzt habe ich keine Lust mehr.
Ich merke dir deine Überleitung. Ich wollte noch erzählen, dass ich noch einen zweiten Tipp, einen dritten Filmtipp habe, neben Life of Pi diese Woche. Absolute Filmempfehlung von uns beiden.
Ja, kann man gucken.
Wie viele Sterne gibt es denn eigentlich?
Ich glaube 4.
4, gut. Meine andere Filmempfehlung habe ich nämlich die Woche geguckt, ist Die Entdeckung der Unendlichkeit auf Deutsch. Leider auf Deutsch nicht so gut. Oder auf Englisch der Titel. Theory of Everything ist der englische Titel. Ja. Der das Leben von Stephen Hawking, so die ersten Schaffensjahre von Stephen Hawking, beschreibt.
Ja. Der Trailer hat mir gut gefallen.
Ja, ich habe ihn geguckt. Ist ein sehr, sehr schöner Film zum Anschauen.
Kinofilm oder einfach guter Film? Also Oder muss man den im Kino gucken?
Den muss man nicht im Kino gucken.
Okay.
Kon-Tiki vielleicht schon, aber den muss man nicht im Kino gucken. Finde ich. So, jetzt wir haben über Life of Pi geredet, Philipp.
Ja. Ich wollte sagen, dass wir das über das Leben von Pi geredet haben. Jetzt reden wir über das Leben von einem Bart. Von deinem Bart. Aber du wolltest ja gar nicht über deinen Bart reden. Warum eigentlich nicht? Ich dachte, das wäre so spannend mit, oh, und dann wächst der und der wächst und dann kürze ich ihn wieder und dann wächst der wieder und immer weiter und ich kürze ihn schon wieder und dann wächst der wieder. Naja.
Oder man kürzt ihn halt gar nicht, dann wächst er nur und dann wächst er weiter und so.
Naja, dann halt nicht, dann red halt von Binärzahlen. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Was hast denn du hier für Themen aufgeschrieben? Ich will es jetzt ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist schon zu spät.
Ja. Willst du es mit Binärzahlen lernen?
Ja.
Okay, ich fand es mich voll faszinierend, weil irgendwie habe ich, also Binärzahlen kennt man ja, die werden dargestellt durch Nullen und Einsen, ne? Und dann kann man alles durch Nullen und Einsen darstellen.
Ja.
Ja? Also ja. Schalter aus ist 0 und Schalter an ist 1. Und dann kann man irgendwie, dann kriegt man irgendwie erklärt, dass wenn man, also 0 ist einfach nur eine 0 und 1 ist eine 1. Das sind die ersten beiden Zahlen. Und dann kriegt man irgendwie erklärt, ja, hier, wenn du 1 dazu zählst, also von 1, um von der 0 auf die 1 zu kommen, dann addierst du einfach eine 1 zu der Zahl dazu, ganz hinten. Und dann, um von der 1 auf die nächste zu kommen, verschiebst du die 1 um eine Stelle, also dann ist 2 ist die 1, 0, 3 ist die 1, 1, machst wieder eine 1 dazu, 4 würdest du dann wieder 1 hochmachen, wäre dann die 1, 0, 0 und 5 wäre die 1, 0, 1 und so. Ja?
Ja.
Und ich fand es irgendwie immer so, na, okay, habe ich verstanden und irgendwie merken und dann vergisst man es wieder. Und jetzt fand ich voll logisch, wie wir es diesmal, wie ich es jetzt gelernt habe, diese Woche. Und für alle Leute, die es schon wissen, die können sich jetzt hier bla bla. Aber ich finde es echt interessant. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, unser normales System, was wir haben, basiert ja darauf, dass unser Zahlensystem, dass wir 10 Finger haben. Ne? Hast du vielleicht schon mal gehört.
Ja.
Dass wir deswegen, genau. Und wir machen, im Prinzip haben wir 10 Zahlen. Und zwar haben wir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und bei der 9 wechseln wir in die nächste Ziffernfolge. Dann kommt ja auch eine Zahl vorne hinzu. Dann haben wir die 1, also die 1, 0. Und dann machen wir das gleiche wieder mit der hinteren. Und dann kommen wir zu der 2 und so weiter. Und man kann sich sozusagen unser System, wenn wir das als Dezimalsystem schreiben, kann man sich das vorstellen als eine Addition von Zehnerpotenzen. Das hast du bestimmt auch schon mal. Ne? Mhm. Also 10 hoch 0 ist ja wie alles hoch 0 ist 1. Und dann ist sozusagen die letzte Ziffer in unserem Zahlensystem, gibt sozusagen an, wie oft man die 10 hoch 0 nimmt. Also sagen wir mal die Zahl 19, dann würde ja hinten die 9, die sagt, dass man 9 mal die 1 nimmt. Und die nächste Ziffer sagt, wie oft man die 10 hoch 1 nimmt.
Ja.
Und man sagt, nimmt die 10 hoch 1, nimmt man einmal. Genau. So. Und bei der 119 zum Beispiel würde man die 10 hoch 2, also 10 mal 10, 100, auch noch einmal nehmen. Mhm. Dann hat man einmal die. So. Und nichts. Und das Gleiche ist beim Binärsystem genauso. Also man nennt das auch Dualzahlen. Und unsere Zahlen sind Dezimalzahlen, also 10 Dualzahlen 2, weil die nur zwei Stellen haben. Die haben nur 0 und dann kommt schon die 1. Bei uns kommt die 0 und dann kommen noch die 1 bis 9 und dann kommt erst die nächste 1. Und dann wechselt das immer sozusagen. Und das gibt sozusagen an, wie viele Zweierpotenzen du hast. Das heißt, die hinterste Stelle von der Binärzahl, also nennen wir Binärzahl 101, das ist die 5 in unserem Zahlensystem, 101, die gibt an, die hinterste Binärzahl gibt an 2 hoch 0, also einmal die 2 hoch 0, also einmal 1, 0 mal die 2 hoch 1, also 0 mal die 2, plus einmal...
2 hoch 2 ist 4, 4 plus 1 ist 5, cool.
Genau. 6 wäre, deswegen ist 6 1, 1, 0, weil 6 ist, doch 6 ist 1, 1, 0, weil 6 ist, wieder einmal die 2 hoch 2, die 4, aber einmal die 2 hoch 2. Verstanden?
Ja, cool.
Cool, oder? Und dann kannst du halt das Gleiche kannst du dann auch noch in anderen Zahlensystemen machen. Zum Beispiel Oktalzahlen. Das ist halt mit statt der Basis 2 mit der Basis 8.
Okay.
Da würdest du sozusagen die Zahl 9 würdest du darstellen als 1, 1, einmal die 8 hoch 0 und einmal die 8 hoch 1. Ne? 1, 1 ist die Zahl 9 im Oktalsystem. Oder, und dann kannst du halt eben diese Binärzahlen vereinfachen und zusammenfassen in Oktal und so weiter und so fort. Aber das nur kurz als Einschub. Ist interessant, oder?
Das ist eigentlich ganz einfach. Und eigentlich kann, also dadurch muss man dann jetzt nicht mehr immer so lange überlegen, wenn man so eine lange Zahlenkette hat mit Einsen und Nullen.
Ja, genau. Und das Coole ist halt, du kannst jetzt, wenn du Binärzahlen halt addierst, dann machst du das genauso, wie du unsere Zahlen halt auch addierst. Also schriftliche Addition, du schreibst die Zahlen untereinander. Also die Zahl 6 plus 5, also 1, 0, die 6 und 1, 0, 1, die 5, schreibst du untereinander. Und dann hast du ja 1, 1, 0, die 6 und 1, 0, 1, die 5. Dann würdest du hinten addieren, 1 plus 0 gibt 1. In der Mitte würdest du addieren, 0 plus 1 gibt auch 1. Und ganz vorne hättest du 1 plus 1. Und 1 plus 1
gibt dann 0 und dann eine 1 vorne dran, oder?
Genau, 0 mit Übertrag 1.
Okay.
Genau, und dann ist halt die neue Zahl ist 1, 0, 1, 1. Und wenn man sich das jetzt kurz überlegt, ist das einmal die 2 hoch 3, also einmal die 8 plus einmal die 2 plus einmal die 1 ist 11. 6 plus 5 ist 11, also hat es gestimmt.
Cool. Das heißt,
wie du hast gelernt.
Ich kann jetzt Binärzahlen lesen und ich kann sie addieren. Danke, Julian. Das wird mir noch oft weiterhelfen.
Ja, zumindest wenn dir langweilig ist, dann kannst du dich hinsetzen, dir irgendeine Zahl aufschreiben und
ich wollte gerade sagen, es wird mir noch oft weiterhelfen, vor allem in meiner Freizeit.
Warst du schon mal in einem Bunker, Philipp?
Ja, einmal.
Echt?
2 Stunden lang.
Krass, und wie war's?
Krass. Krass ist das Wort, was es echt gut trifft. Wir waren vor ein paar Wochen dort mit unserem Entwurfkurs in Hamburg in einem Atomschutzbunker, der, also im Zweiten Weltkrieg, wurde der gebaut als Bunker, unterirdisch, 3 Stockwerke, Platz für 600 Menschen. Und dann wurde er im Kalten Krieg umgebaut zum Atomschutzbunker. Wobei Atomschutzbunker hat der Mann, der die Führung gemacht hat, uns erklärt, ist nur so der landläufige Begriff und eigentlich mögen den die Fachleute nicht, weil auch so ein Atomschutzbunker nicht ewig vor so einer Atomwaffe schützt, sondern nur temporär für 2 Wochen oder sowas. Und deswegen heißt das eigentlich ABC-Bunker und ABC steht, glaube ich, für das A steht für irgendwas, das B steht für Bio und das C für Chemie und
A steht für Atom, oder? Normalerweise. Ein ABC, dachte ich immer.
Ja, das kann sein, dass es tatsächlich auch für Atom steht. Auf jeden Fall nicht Atomschutzbunker, weil der Name so suggeriert, dass es so ein unglaublich genialer Schutz ist für immer, sondern halt einfach nur ABC-Bunker. Jedenfalls waren wir da drin, weil dieser Bunker auf einem unserer Entwurfsgrundstücke liegt, was Maria und ich zufällig rausgefunden hatten. Wir waren auf dem Grundstück, haben uns das angeguckt und dann kam da plötzlich eine Menschengruppe raus aus so einem Metallkasten, der eine Tür hatte und dann haben wir da reingeguckt und dann führte da eine Treppe runter, haben wir den Mann gefragt, der da rauskam und der hat gesagt, ja, da ist ein Bunker. Und dass er Führungen macht und dann haben wir mit unserem Entwurfskurs da eine Führung reingemacht. Die 2 Stunden ging, wie gesagt, und uns alle irgendwie total fertig gemacht hat. Also man geht da halt erstmal so eine mega steile Treppe runter und alles wird immer enger und dann kommt so eine dicke Schutztür, so eine Schleuse und geht man da durch und dann kommt noch so eine Schleusentür und danach ist dann alles noch enger und das sind so, also der Bunker ist wie gesagt 3-stöckig und ist so rund angelegt und in der Mitte sind halt die Treppen und außenrum sind die Räume. Und alles ist irgendwie halt niedrig und eng und nur von irgendwelchen Lampen beleuchtet mit unangenehmem Licht. Und der Bunker ist noch original eingerichtet, wie er im Kalten Krieg eingerichtet war. Und die haben da irgendwie in Hamburg in dem Bunker ganz viele verschiedene Sitzmöbel ausprobiert. Also da sind ganz viele verschiedene Varianten von so Bunkersitzbänken, mal irgendwie welche aus Holz, mit einer Lehne aus Holz, mal welche mit einer Rückenpolsterung, mal welche, die irgendwie nur so ein Kunststoffbandgitter sind und sowas. Und dann saßen wir halt oft auf diesen Bänken und der hat uns irgendwas erzählt und während man da so saß und ich hatte kurz davor, hatte ich Hunger Games geguckt, den neuen Film, wo es ja auch diese Bunkerszenen gibt, wo sie so durchgerüttelt werden und sowas und er hat uns halt auch viel davon erzählt und dann hatte ich diese Bilder im Kopf und diese Geschichten von ihm und irgendwie hat das einen ziemlich fertig gemacht, weil man dann einfach diese Vorstellung so hatte. Also man kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen, natürlich, wie das wirklich war, aber man hat versucht, sich das vorzustellen, wie da irgendwie 600 Leute eingepfercht sind auf diesem engsten Raum und ihre Stadt wird zerbombt, ihre Häuser werden zerbombt und sie sitzen da und wissen nicht, ob sie irgendwie rauskommen, wann sie raus können. Und sie können da nichts machen, können sich mit nichts beschäftigen. Außer vielleicht haben sie Glück und haben ein Buch dabei. Oder Kartenspiel oder sowas. Das ist mir echt krass.
Wie viele Räume gab es da?
Ich muss überlegen. Also es gab, ich glaube, zwei Schlafräume. Oder drei. Also er hat uns auch nicht alle Räume gezeigt. Er hat uns nur so beispielhaft Räume gezeigt. Und ungefähr doppelt so viele Sitz. Räume. Also es war so, dass immer zwei Drittel der Leute einen Sitzplatz hatten und ein Drittel der Leute einen Schlafplatz. Und dann haben die sich abgewechselt in so einem 8-Stunden-Zyklus. Also 8 Stunden lang durftest du schlafen auf so einer 1,75 Meter langen Pritsche. Und 16 Stunden lang musstest du dann halt wach sein. Und da ja sowieso alles dunkel ist und kein Tageslicht reinkommt, war es den Leuten dann auch egal, dass es drei verschiedene Tagesrhythmen im Prinzip gab. Also für manche war um 8 Uhr morgens tatsächlich auch morgen, für manche war der Morgen erst um 16 Uhr, für andere um 24 Uhr. Und es gibt da, außer diesen Räumen, gibt es noch so einen kleinen Raum, wo eine Dusche drin ist. Also es gab nur eine Dusche dort drin, weil die Leute haben eigentlich auch nicht geduscht. Die Dusche war ja dafür da, wenn also wenn im Kalten Krieg eine Atombombe gefallen wäre und im Laufe der Zeit Leute zu dem Bunker gekommen wären und dann hat man die halt mit so einem Geigerzähler erstmal abgetastet und wenn die atomverstrahlt gewesen wären, dann hätte man sie halt sofort komplett rasiert und hätte sie dann in dieser Dusche gewaschen, damit sie keine Atomstrahlung mehr auf sich tragen und dann mit in den Bunker reintragen. Deswegen war die Dusche auch ziemlich am Anfang. Und ansonsten gab es halt eben noch so ein paar Kloräume und ganz viele Technikräume und eine Suppenküche, die halt irgendwie rund um die Uhr so Suppen und irgendwie solche Kost gekocht hätte oder hat. Und im Kalten Krieg war der Bunker irgendwie darauf ausgelegt, dass man 2 Wochen da drin ist und im Zweiten Weltkrieg nur auf ein paar Tage.
Und der war für die Leute in den umliegenden Häusern, oder wie?
Ja.
Und wurde er mal genutzt?
Ja, der wurde im Zweiten Weltkrieg tatsächlich genutzt. Und zwar während des Hamburger Feuersturms. Das war relativ krass. In der Nähe war ein echt dicht bebautes Gründerzeitviertel. Also mit ganz vielen Altbauten. Und da haben ganz viele Hafenarbeiter gearbeitet. Und deswegen wurde das Viertel ziemlich früh schon zerbombt, weil man dadurch die Industrie lahmlegen konnte. Und weil das halt so eng bebaut war, nachdem dann ein Haus gebrannt hat, ist das Feuer übergeschlagen auf alle Häuser und dann ist dieses ganze Viertel niedergebrannt. Und die Leute aus dem Viertel sind da halt teilweise in diesen Bunker geflüchtet. Und der hat es erzählt, also dieser Feuersturm war halt echt wie so ein Hitzesturm, der dann durch alle Häuser, Schluchten und sowas durch ist. Und dann war wirklich dieses ganze Stadtviertel war irgendwie hunderte Grad heiß. Und wenn Leute auf die Straße gegangen sind, dann sind die einfach verglüht
Krass.
und verbrannt. Und das sogar noch Tage später. Also er hat erzählt von einer Frau, die vor ein paar Wochen irgendwie seine Führung mitgemacht hat, die damals im Bunker saß, während dieses Feuersturms. Und nach 3 Tagen haben die halt beschlossen, dass sie, wahrscheinlich weil die Vorräte und so weiter knapp wurden, dass sie aus dem Bunker rausgehen und dass sie in die U-Bahn laufen, die irgendwie nur 200 Meter weit weg ist, und dann durch den U-Bahn-Tunnel in die Innenstadt, die halt nicht gebrannt hat. Und dann haben die sich so Brandschutzdecken umgewickelt und haben die Decken nass gemacht und sind dann zur U-Bahn gerannt. Und als sie dann bei der U-Bahn waren, waren die Decken knochentrocken und angeschmort. So heiß war das da noch. Und wenn die keine Decken gehabt hätten, hätten die es wahrscheinlich nicht geschafft, dorthin zu kommen. Und ich weiß nicht, man kann sich das echt nicht vorstellen, dass einfach die Luft so heiß ist, dass sie alles anzünden kann und verschmoren kann. Also da wurde der Bunker zum Beispiel genutzt. Und auch so klar, bei so Bombenangriffen sind da wahrscheinlich auch viele Leute dann da rein und waren dann halt nicht so lange da drin, also nicht 3 Tage, sondern sind da 1, 2 Stunden wieder rausgegangen oder sowas. Aber ja, der wurde genutzt. Ich finde auch die Vorstellung so schlimm, dass der Bunker ja irgendwann voll ist und dass dann immer noch Leute kommen und dann kannst du die Leute nicht mehr reinlassen, weil der Bunker voll ist. Und da gab es auch so eine Aufsichtsperson immer für jeden Bunker, die da halt, also die da angestellt war und die dann immer in diesen Bunker gehen musste und die auch halt dafür gesorgt hat, dass dann irgendwann zugemacht wird. Und um für Ruhe zu sorgen und irgendwie Tumulte beruhigen zu können oder sowas, hatte die als Waffe einen Klappspaten.
Warum denn das?
Die hatte einen Klappspaten, weil die keine richtige Waffe haben konnte. Weil einmal in diesem Stahlbetonbunker, wenn man da mit einer Schusswaffe schießen würde, würde die Kugel halt irgendwie 1000 Mal abprallen und wer weiß, wo man am Ende dann landet damit. Und der zweite und der Hauptgrund ist eigentlich, dass wenn die eine richtige Schusswaffe hätte, dann wäre die ein bewaffnetes Ziel, also ein bewaffneter Feind. Und dann wäre es kein Kriegsverbrechen, den Bunker anzugreifen für den Feind. Deswegen hatte die nur einen Klappspaten, was halt keine richtige Waffe ist, sondern ja eigentlich irgendwie ein Werkzeug.
Krass, und die war für 800 Leute dann zuständig.
Für 600. Ja, also es gab ja dann auch noch Küchenangestellte und sowas, aber die war halt so die der Chef.
Ja, stell ich mir trotzdem krass vor, wenn du jetzt wirklich 2 Wochen da hättest, dass du dann
Ja.
alleine mit einem Klappspaten dich um diese Leute kümmern müsstest, das fände ich schon krass. Was ist denn heute in diesem Bunker? Ist der einfach noch zu Anschauungszwecken so erhalten?
Ja, genau, der ist einfach zu Anschauungszwecken. Also er hat erzählt, dass da vor irgendwie, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wurde da mal eine Studie durchgeführt, dass sich Freiwillige melden sollten oder konnten, die dann da irgendwie eine Woche lang in diesen Bunker gesperrt wurden, um quasi zu simulieren, wie dieses Leben gewesen wäre im Bunker. Und jetzt werden da halt Führungen gemacht durch den Bunker.
Und gibt es noch mehr von diesen Bunkern in Hamburg, die noch so erhalten sind?
Ja, also es gibt wohl noch ein paar andere irgendwie. Beim Hauptbahnhof ist noch einer. Also in Hamburg gibt es ganz viele so Hochbunker.
Ja, das dachte ich auch, dass es ein Hochbunker wäre, die so aussehen wie diese riesen Festungen, ne?
Ja, die wie diese Festungen aussehen, gerade beim Heiligen Geistfeld ist irgendwie der größte. Da ist ja jetzt ein Club drin und irgendwie ein Musikgeschäft und sowas. Und teilweise werden die jetzt ja auch wieder benutzt, indem man einfach Öffnungen reinschneidet für Fenster und sowas. Aber wie gesagt, beim Hamburger Hauptbahnhof ist wohl noch einer, den die auch für so Führungen nutzen. Und da meinte er, dass diese Sitzmöbel, also diese Sitzbänke, dass die da sogar Anschnallgurte haben und den Kopf kannst du richtig in so eine Polsterung reinlegen, in so eine Nackenpolsterung, weil wenn halt Bomben in der Nähe einschlagen würden, könnte es halt sein, dass dieser ganze Bunker so als Ganzes einfach mal so einen Satz macht oder irgendwie so ein bisschen sich halt bewegt und wenn man da dann irgendwie nicht so angeschnallt ist oder sowas, kann es halt sein, dass man dann rumgeworfen wird oder dass das Genick einfach ruckartig umgedreht wird oder gegen die Steinwand gedonnert wird oder sowas. Der hat echt schlimme Geschichten erzählt. Und man war dann halt in diesem Bunker und irgendwie hat es einen dann mitgenommen. Also ich kann so eine Bunkerführung echt empfehlen.
Das ist krass, nur weil man immer so weit weg ist von diesen ganzen Sachen.
Ja, also er hat uns dann so ein Bild gezeigt von dem Viertel nach dem Feuersturm. Und das war halt, also so ein Bild, was man irgendwie schon oft gesehen hat, gefühlt. So ganz viele Mauerreste und alles ist verkohlt und ein paar Leute laufen rum, die Aufräumarbeiten machen. Aber mit diesen Geschichten im Hinterkopf hat man das halt viel intensiver wahrgenommen. Also es ist einfach irgendwie schon nochmal eine andere Erfahrung, wenn man dann wirklich in so einem Bunker drin sitzt, aus dem Krieg.
Und das war das allererste Mal, dass du überhaupt in irgendeiner Art von Bunker warst.
Ich weiß nicht, ob ich das einfach so gesagt, ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Also so richtig bewusst halt, dass man so sagt, oh, das ist ein Bunker.
Die Schweizer müssen ja in jedem Haus zum Beispiel einen Schutzbunker haben, ne?
Ja, ich habe dann mit Daniel, habe ich das auch schon erzählt und der hat mir dann erzählt, dass es bei der Schweiz wohl so ist, dass sie für, ich glaube, 100 15% der Bevölkerung hätten die einen Platz im Bunker. Und damals in Deutschland war es so, dass die in Hamburg hatten sie für 5% der Bevölkerung Platz in einem Bunker und deutschlandweit für 1% der Bevölkerung.
Krass.
Was irgendwie echt krass ist. Wenn man dann auch noch irgendwie, also wenn man dann den Vergleich hat mit der Schweiz, die ja nie in irgendeiner Weise im Krieg involviert war und so krasse viele Bunker
hat. Ja, die Schweiz hat anscheinend 300.000 Schutzräume. Für 8,6 Millionen Menschen haben die Platz, obwohl sie nur 7,6 Millionen Einwohner haben.
Ja. Da kommt hin mit 115% ja. Oder so. Ja, und dann hat halt irgendwie noch so ein paar so seltsame, furchteinflößende Sachen erzählt. Also wir waren da halt irgendwie schon 20 Minuten drin, sind durch alle Gänge gelaufen und dann hat er auf so eine Wandfarbe gezeigt und da waren an den Wänden sind halt so Streifen oben und unten und um die Türrahmen rum und sowas. Und die sind halt so mit so einer fluoreszierenden Farbe gestrichen, damit wenn der Strom mal ausfällt, noch 15 Minuten lang das irgendwie ein bisschen leuchtet, damit man das Notstromaggregat findet. Und dann meint er so, ja, im Zweiten Weltkrieg war das mit Phosphorfarbe gestrichen und das hat sich halt als nicht so schlau herausgestellt, weil Kinder da dann dran geleckt haben und das angefasst haben und ihre Finger in den Mund genommen haben und dann sind die krank geworden von dieser Phosphorfarbe. Deswegen hat man das dann anders gestrichen später und im Kalten Krieg hat man das nämlich mit einer radioaktiven Farbe gestrichen. Da ich mir so, hä, was ist daran jetzt besser? Weil dann meint er auch kurz darauf so, ja, so wenn du so mehr als 2 Zentimeter weg bist, ist es nicht schlimm, aber wenn jetzt deine Kleider dran streifen, dann kann es schon sein, dass da ein bisschen was hängen bleibt, aber das ist auch nicht so schlimm, nur mit deinen Händen solltest du das nicht anfassen, weil wenn du danach dann irgendwie deinen Finger in den Mund nimmst und sowas, dann wandert es in deinen Magen und was dann passiert, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und dann dachten wir auch so, saßen dann plötzlich alle so da mit den Armen ganz, ganz eng angelegt, so, warum sagst du uns das nicht, bevor wir hier reingehen? Ja, aber ich glaube, der hat halt auch gerne makabere Geschichten erzählt, die einem so ein bisschen Angst machen.
War der selber auch mal in dem Bunker als Kind?
Nee. Ich glaube nicht. Also, der war noch jünger. Aber die machen das wohl irgendwie seit bald 10 Jahren oder sowas.
Okay. Ich war nur in diesen Schweizer Schutzräumen halt, bei den Menschen, die ich kenne in der Schweiz, die das halt im Keller haben. Und ich war einmal in der Nähe von Köln, als ich irgendwie 8 war oder so. Na, 8, 12. Da war ich in so einem privaten Schutzraum. Aber halt auch nur so ein kleiner für eine Familie im Garten. Das war dann halt irgendwie auch mehr wie so ein gruseliger Keller.
Okay.
Und nicht so krass. Noch eine kurze Geschichte vielleicht, aber was nämlich gut dazu passt, zu diesem ganzen, dass man so weit weg ist von diesen ganzen Themen.
Ja.
Und ich habe mich gestern Abend habe ich die vorletzte Radiolab-Folge gehört, Buttons, Not Buttons. In der Folge geht es halt um Knöpfe, also Buttons. Hier an dieser Stelle ist eine lange Pause. In der Folge geht es um Knöpfe, um Buttons. Sag mal Knöpfe auf Deutsch? Irgendwie hört sich das gerade komisch an, wie so Knöpfe zum Zuknöpfen, egal. Und eine der Geschichten...
Knopf, Button. Ja, genau. Das stimmt.
Und eine der Geschichten geht halt um diesen... Man sagt ja oft, dass der amerikanische Präsident so einen roten Knopf gehabt hätte, auf dem er einfach die Atombomben losschicken lassen könnte. Und das hat überhaupt nicht gestimmt. Also anscheinend war es tatsächlich so...
Echt nicht?
Es war tatsächlich sogar so... in der Folge wird es mal genauer beschrieben, aber es war tatsächlich so, dass der Präsident gar nicht wusste, in welchem Moment die Atombomben damals auf Hiroshima und so gefallen sind. Sondern dass er eigentlich nur einen Befehl bestätigt hat, den jemand anders ausgestellt hat, dass sie diese Bomben auf 2 Bomben hatten, sie auf 4 mögliche Inseln schießen. Und als es dann wirklich passiert ist, die eine Insel wurde 2-mal verschont. Das eine Mal wurde dann Nagasaki getroffen, das andere Mal Hiroshima. Weil jedes Mal das Wetter, glaube ich, schlecht war. Dann hat er das auch erst viel später mitbekommen. Und er hatte nicht diesen Knopf. Aber... trotzdem war das halt in der Bevölkerung so ein bisschen mit drin, dass er diesen Knopf hat und so einen Koffer, in dem diese ganzen Codes drin sind, die man eingeben muss, genau.
Ja, genau.
Und das dachte ich auch, ein Typ, der so ein bisschen Probleme hat mit diesen Atombomben, der kannte das Pentagon voll gut und der hat denen einen Vorschlag gemacht. Und jetzt dazu, und der Vorschlag war, dass man diese Codes, anstatt die einfach in so einen Koffer zu machen, in eine kleine Kapsel macht.
Okay.
Und die kleine Kapsel, die wird einem freiwilligen amerikanischen Bürger beim Herz eingepflanzt. In den Körper. Also sie wird geöffnet und reingemacht. Und dieser Mensch, der ist verpflichtet, dass er die ganze Zeit ein Messer in einem Koffer mit sich rumträgt. Und wenn jetzt der amerikanische Präsident die Atombomben losschicken will, dann muss er dieses Messer nehmen und es diesem Typen in die Brust rammen.
Okay.
Und das Pentagon hat halt gesagt, ja, so geil, das Pentagon hat dann gesagt, das ist doch voll die verrückte Idee, dann wird der Präsident die Atombomben ja nie losschicken. Aber ich finde es voll, also im ersten Moment, ja, es ist voll brutal und so, aber es ist eigentlich voll der gute Vorschlag, weil wenn der amerikanische Präsident im Prinzip sich dazu entscheidet, dass er Millionen von Menschen und ganz viele unschuldige Menschen umbringen wird durch diese Entscheidung mit der Atombombe,
dann kann er auch eine Person töten.
Mit der eigenen Hand, genau.
Ja.
Und dann in dem Podcast hat dann einer gemeint, aber wer wird sich schon freiwillig melden? Und dann sagt sofort der eine, mit dem den sie interviewt haben, wer ich. Ich würde das sofort machen und ich würde dafür sorgen, dass ich der beste Freund vom amerikanischen Präsidenten werde, damit es ihm so schwierig wie möglich wird, mich zu töten. Fand ich auf jeden Fall
krasse
Idee.
Aber gute Idee.
Eine gute Folge zum Anhören. Das ist auch noch als Schlussempfehlung. Kann man sich dann im Bunker anhören, nachdem man die Bunkerführung gemacht hat.
Kann man.
Dann wünsche ich
einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Eine gute Woche. Viel Spaß.
Euch auch. Lasst euch im Bart wachsen und rechnet ein paar Binärfolgen im Bunker aus. Tschüss.
Ciao, Julian.
Au.
So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter @aufeinkipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts.
Und was glaubst du, was wirklich passiert? Was ist die wirkliche Handlung von dem Film? Weißt du nichts? Philipp!
Da, ich schätze. Naja. Ach, ich weiß nicht.
Hast du nichts zu sagen dazu? Mann, ich hasse es jetzt schon. Ich muss so viel Scheiße machen. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist nervig. Antwort. Wenn ich dir eine Frage stelle, ist dein Job zu reden und nicht mein Job, deine Leere zu füllen.
Ich denk doch nach.
Jetzt aber echt mal Schluss hier.